Dann dieser Schrei. Er ist so laut und schrill, dass er allen durch Mark und Bein geht. Es ging so schnell, viele hatten den Mann gar nicht kommen sehen. Verbrechen und andere Kleinigkeiten.
Wahre Kriminalfälle aus Die aktuelle Krimi.
Haarsträubendes mit und ohne Promis. Heute geht es um eine wahre Heldin, unser aller Tenniskönigin Steffi Graf und die wohl dramatischste Zeit ihres Lebens. Wir werden Zeuge eines blutigen Anschlags und einer Sexerpressung im Rotlichtmilieu. Und am Schluss landete der eigene Vater hinter Gittern. Verfasst hat die aufregende Story Katrin Vollner. Der Titel lautet »Plötzlich kam der Messermann«, als Steffi Grafs heile Welt so grausam zerbrach. Sie ist alles für ihn. Wenn Steffi Graf auf dem Tennisplatz steht, sitzt er wie gebannt vor dem Fernseher. Jeden Schnipsel, den er über die junge Ausnahmespielerin finden kann, hebt er auf. Die Wand in seinem Zimmer im Haus seiner Tante, dort lebte er seit 30 Jahren, ist tapeziert mit Fotos und Zeitungsartikeln. Sie hat Augen wie Diamanten und Haare wie Seide. Der Himmel hat sie geschickt, schwärmt Günther Parche über seine Göttin. Da Steffi Graf nie auf seine Briefe antwortet, schiebt er weg. Sie ist die Größte für ihn, die Größte im Tennis, und das soll auch so bleiben. Das muss so bleiben, damit Parches eigene Welt in Ordnung ist. Er hat ja nur Steffi. Eins hat sich der arbeitslose Dreher in Thüringen geschworen. Niemand stößt seine Heldin vom Thron. Und wenn er höchstpersönlich dafür sorgen muss. Mai 1990, Steffi Graf, damals 20 und seit unglaublichen 66 Spielen ungeschlagen, trifft bei den German Open in Berlin auf den neuen Stern am Tennishimmel. Die junge, aufstrebende Jugoslawin Monika Seles. Und Steffi verliert. Ihre Siegesserie jäh beendet von einer 16-Jährigen. Vor Wut hämmert sie mit dem Tennisschläger ein Loch in die Wand der Umkleidekabine. Auch Günther Parche sieht die Niederlage live im Fernsehen. Später sagt er darüber, dieses Ereignis erschütterte mich so sehr, dass ich mir das Leben nehmen wollte. Und es wird noch enger. Im März 1991 übernimmt Monika Seles die Führung in der Weltrangliste, verdrängt Steffi Graf auf den zweiten Platz. Zu viel für den fanatischen Fan. Er kann nicht länger tatenlos zusehen, wie diese Frau alles zerstört, was ihm etwas bedeutet. In ihm reift ein Plan, wie er Steffi Graf helfen kann. Genau 2 Jahre später wird er ihn in die Tat umsetzen. April 1993. In wenigen Tagen spielt Monika Seles in Hamburg. Günther Parche hat etwas Geld gespart, sich ein Ticket für das Turnier gekauft und einen Zugfahrschein. Er ist aufgeregt, denn er hat mit seinen 38 Jahren noch nie auswärts übernachtet. Doch er nimmt seinen ganzen Mut zusammen, packt das Nötigste ein, macht sich auf den Weg. Sicherheitshalber hat er die vielen Poster von seiner Wand abgenommen und sie feinsäuberlich verstaut, damit sie während seiner Abwesenheit nicht beschädigt werden. Ihm ist bewusst, dass er vielleicht nicht mehr nach Hause kommt. Und dann ist es soweit, 30. April. Parche hat es auf die Tribüne geschafft. In einer Plastiktüte ein Messer. Er sieht, wie Steffis Rivalin ihrer Gegnerin die Bälle um die Ohren knallt, hört ihr berühmtes Stöhnen. Wenn sie verlieren würde, könnte er sein Messer ja vielleicht in der Tasche lassen. Doch Monika Seles führt, steht gegen 18.50 Uhr kurz vor dem Sieg. Seitenwechsel. Das Spiel ist unterbrochen. Jetzt muss er handeln. Parche steht auf, kämpft sich durch eine Reihe, hinunter zum Court. Dann dieser Schrei. Er ist so laut und schrill, dass er allen durch Mark und Bein geht. Es ging so schnell, viele hatten den Mann gar nicht kommen sehen. Es war ja gerade Pause, man unterhielt sich. Doch jetzt schauten alle verwirrt auf den Spielfeldrand zu Monika Seles und versuchen zu verstehen, was da gerade passiert ist. Aus ihrem Rücken fließt Blut. Es hat sehr wehgetan, es war ein schlimmer Schmerz, als ich ihn mir je hätte vorstellen können, erinnert sich Monika Seles später an den Moment. indem ein bis dato unbescholtener Arbeiter mit seinem Messer auf sie einstach. Sofort drehte ich mich um und sah einen Mann mit einem bösartigen, höhnischen Grinsen im Gesicht. Auf der Anlage bricht Tumult aus. Ein Sicherheitsbeamter bekommt den Angreifer zu fassen. Zuschauer eilen ihm zur Hilfe. Auf dem Platz ist sofort ein Arzt zur Stelle. Die junge Tennisspielerin hat Glück im Unglück. Der Stichkanal ist nur 2 Zentimeter tief. Hätte Parche mit mehr Druck zugestochen, hätte die Klinge ihr Herz oder ihre Lunge treffen können. Ja, Monika Seles hätte tot sein können. Im ersten Moment habe es so gewirkt, als sei sie okay, erinnert sich ihre damalige Gegnerin, die Bulgarin Magdalena Maleva. Dann sei Monika ohnmächtig geworden. Sie wird in eine Klinik gebracht. Die Fahrt im Krankenwagen hat das Opfer noch heute genau vor Augen. Während ich die Hand meines Bruders umklammerte, bewahrte mich der Schock vor der Erkenntnis, dass meine Welt gerade in Stücke brach. Auch Steffi Grafs Welt wird in diesem Moment schwer erschüttert. Der beinahe tödliche Angriff, er geschah schließlich in ihrem Namen. Sie hat schlimme Schuldgefühle, ist völlig überfordert mit der Situation. Es ist, als klebe auch an ihren Händen Blut. Gleich am nächsten Tag besucht Steffi ihre Tennisrivalin im Krankenhaus. Die beiden wissen nicht, was sie miteinander reden sollen. Was soll man auch sagen angesichts dieser entsetzlichen Tat? Wir beide haben nur geheult, erzählt Monika Seles. Günter Parche versteht das alles nicht. Er wollte Steffi doch nur einen Gefallen tun. Sie würde ihm ewig dankbar sein, da war er sich ganz sicher. Sie würde endlich wieder auf die Position zurückkehren, die ihr zustand, die Nummer 1 der Weltrangliste. Doch wie war es überhaupt so weit gekommen, dass sich unsere scheinbar unbezwingbare Tenniskönigin Anfang der 90er plötzlich vom Thron stoßen ließ? Es heißt, sie sei bei ihrer Niederlage in Berlin leichte Beute für Monika Seles gewesen, weil sie gedanklich nicht richtig beim Spiel war. Sie habe damals neben sich gestanden, wie in Trance gespielt, weil sie nicht ausblenden konnte, was in ihrem privaten Umfeld gerade passiert war. Ja, Steffis heile Welt war schon lange vor dem Attentat aus den Fugen geraten. Und schuld daran war ausgerechnet der Mann, der sie an die Weltspitze gebracht hatte, ihr Entdecker, ihr Förderer, ihr Manager, ihr Vater. Rückblick. Es war einmal eine intakte kleine Familie, die im idyllischen Städtchen Brühl in der Nähe von Mannheim lebte. Mutter, Vater, 2 süße Kinder, eines davon mit einem besonders sportlichen Talent gesegnet. Der Vater erkennt das Potenzial des Mädchens früh. Er gibt seinen Job als Gebrauchtwagenhändler auf und fokussiert sich komplett auf die Karriere seiner Tochter. Doch irgendwann wird ihm alles zu viel. Der Ruhm, das Geld, die Macht. Der Druck, der auf seinen Schultern lastet. Er funktioniert schließlich nur noch mit Alkohol und Tabletten, gerät in falsche Kreise. Heidi Graf, Steffis Mutter, sagte später über ihren Ex: Ich meine, ihr Erfolg hat meinen Mann kaputt gemacht. Der hat ihn alles gekostet. Und das sage ich mit einem gewissen Verständnis, denn das war alles nicht leicht für ihn. Jeder geht mit Erfolg anders um. Manch einer verfängt sich und kommt dann eben aus der Schlinge nicht mehr heraus. Es ist Ende der 80er. Steffi Graf ist auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Während sie einen Titel nach dem anderen gewinnt, sieht man ihren Vater Peter, damals 50 Jahre alt, immer öfter in Begleitung einer jungen, attraktiven Dame. 21 Jahre alt, um genau zu sein. Kaum älter als Steffi. Er gibt sie als seine Sekretärin aus, nimmt sie mit zu Turnieren. Sie besucht ihn auf dem Familienanwesen in Florida. Ihr Name? Nicole Meissner. Beruf? Nacktmodell. Sie verkehrt im Frankfurter Rotlichtmilieu. Ist nicht mal Single, sondern die Freundin von Boxpromoter und Kiezgröße Eberhard Abby Tust. Und Nicole Meissner ist auf einmal schwanger. Nur von wem? Die Venusfalle hat zugeschnappt. Peter Graf ist auf die junge Frau hereingefallen. Natürlich behauptet Nicole Meissner, das Kind, die kleine Tara Tanita, geboren am 9. Januar 1990, sei von ihm. Und das Nacktmodell ist bereit auszupacken. Es gibt Verhandlungen mit der Bild-Zeitung. Steffis Vater gerät in Panik. Für ihn steht nicht weniger auf dem Spiel als seine Ehe und die Karriere seiner Tochter. Eine Situation, die Nicole und ihr Lebensgefährte Abby geschickt auszunutzen wissen. Mit 800.000 Mark lassen sie sich ihr Schweigen bezahlen, wofür sie später in den Knast wandern. Sie überschreibt im Gegenzug eine eidesstattliche Erklärung, dass sie mit Herrn Peter Graf zu keinem Zeitpunkt intime Beziehungen gehabt habe und er, in An- und Abführung, nicht der Vater meines Kindes Tara Tarita ist. Ersteres ist wohl eine glatte Lüge. Zweiteres stimmt, wird aber später per Vaterschaftstest bestätigt. Angeblich soll Peter Graf zu diesem Zeitpunkt sogar schon zeugungsunfähig gewesen sein. Blöd nur, die ganze Geschichte kommt trotzdem raus. Am 17. Mai 1990 erscheint die illustrierte Quick mit der Schlagzeile »Ein Nacktmodell, ein Baby, wurde Peter Graf erpresst?« Die Bild-Zeitung springt dankbar auf den Zug auf. Und wann verliert Steffi zum ersten Mal gegen Monika Seles? Genau, im Mai 1990. Die Enthüllungen über die Sexerpressung fallen exakt in den Zeitraum, in dem Tennis-Queen Steffi in Berlin auf dem Platz steht. Es ist alles zu viel für sie. Die Medien, die Enttäuschung über ihren Vater, der Schmerz über die zerstörte Familie und der Scham. Der Spiegel zitiert Steffi mit den Worten, sie habe sich während des Spiels nicht getraut, ins Publikum zu blicken, weil sie immer denken musste, die haben diese Voyeur-Geschichte doch auch in der Zeitung gelesen. Mich hat ein Gegner kaputt gemacht, der gar nicht auf dem Platz war. Der frühere Tennis-Bundestrainer Klaus Hofsess verrät in Bild, sie hat damals sehr gelitten, hat es aber nicht gezeigt. Sie war manchmal wirklich sehr traurig und hockte heulend auf dem Hotelzimmer. Steffi soll sogar über ihren Rücktritt nachgedacht haben. Zeitsprung. 12. Oktober 1993. Vor dem Hamburger Amtsgericht beginnt der Prozess gegen den Monika Seles-Attentäter Günter Parche. Der Angeklagte zeigt Reue. Er habe ihr doch nur eine Lektion erteilen wollen und auf keinen Fall töten. Ein psychiatrisches Gutachten attestiert Parche in Bezug auf Steffi Graf eine irreale Idealisierung mit wahrscheinlich unbewussten sexuellen Elementen, Fatalismus, der bis zur Selbstaufopferung ging. Die Richter glauben die Version des Täters. Er kommt mit einer zweijährigen Bewährungsstrafe davon. Günter Parche ist tatsächlich ein freier Mann. Sein Opfer kann es nicht fassen. Seles geht in Berufung, doch das Landgericht bestätigt das Urteil. Auch eine Schadensersatzklage in Höhe von 12,2 Millionen Euro gegen den Deutschen Tennisbund scheitert. Ein Schlag ins Gesicht für Monika Seles. Dieser Mann hat ihre Karriere, ihr Leben zerstört und dann so ein lasches Urteil. Sie schwört, nie wieder einen Fuß auf deutschen Boden zu setzen. Ich war körperlich und seelisch am Ende. Meine Schlafstörungen waren schlimmer geworden und ich fühlte mich nur noch wie eine leere Hülle, eine große, kränkliche, verzweifelte Hülle. Infolge des Angriffs kämpft Seles mit Fressattacken. In weniger als einem Jahr nimmt sie 20 Kilo zu. Sie hat kein Gefühl in den Händen, kann den Schläger nicht richtig halten. Auch wenn sie später nochmal ins Spitzenteam zurückkehrt, an ihre alte Form wird sie nie wieder anknüpfen können. Parche hat erreicht, was er wollte. Steffi Graf hat freie Bahn. Sie kehrt an die Spitze zurück. Doch irgendwann geht es auch bei der stärksten Vorhand der Welt sportlich wieder bergab. Körperliche Verschleißerscheinungen, eine schwere Knie-OP, die sie 1997 erstmal aus dem Verkehr zog. Aber da ist noch etwas anderes. Wenn Steffi Graf geglaubt hatte, der Sexskandal ihres Vaters sei das Schlimmste, was sie je würde durchstehen müssen, dann hatte sie sich gewaltig getäuscht. Einer Anekdote nach soll Steffi ihren Vater einmal gefragt haben, »Papa, wie viel Geld haben wir eigentlich?« »18 Millionen vielleicht.« »18 Millionen?« Das sei Steffi wenig vorgekommen bei all den Preisgeldern, die sie schon kassiert hatte. »Weißt du, was wir an Ausgaben haben und was die Häuser kosten?« soll ihr Vater entgegnet haben. Eine Anekdote, die zeigt, Um das Finanzielle kümmerte sich allein Steffis Vater. Sie war der Goldesel, er verwaltete die Kohle. Über die Jahre war er allerdings zu gierig geworden und den Verlockungen erlegen, hier und da ein wenig zu tricksen. Mitte der 90er kommen ihm die Steuerfahnder auf die Schliche. Nach einer Hausdurchsuchung geht plötzlich alles ganz schnell. Wegen Verdunkelungs- und Fluchtgefahr kommt Peter Graf in Untersuchungshaft. Die Familie steht unter Schock. Auch hinter Steffi sind sie zunächst her. Ihr Vater beteuert immer wieder, meine Tochter hat mit all den Dingen nichts zu tun, sie ist unschuldig. Steffi kommt davon. Doch wie muss sich die Tennisqueen gefühlt haben, als sie ihren Vater zum ersten Mal im Gefängnis besuchte, durch eine Glasscheibe mit ihm sprach? Im April 1996 wird Peter Graf schließlich angeklagt. Es geht um Steuerhinterziehung in Höhe von 19,6 Millionen Mark. Ein Jahr später fällt das Urteil, 3 Jahre und 9 Monate, ohne Bewährung. Peter Graf wandert in den Knast. 1999 wird seine Ehe mit Steffis Mutter Heidi geschieden. Das Leben der deutschen Tennisheldin liegt in Scherben. Was für eine Geschichte, oder? Ohne ihre Charakterstärke wäre Steffi vielleicht daran zerbrochen. Zum Glück hat sie alles gut überstanden. Das kann man nämlich von den Gaunern aus unserer Krimi-Heft-Rubrik Dümmer als die Polizei erlaubt nicht sagen. Denn bei denen ist Chaos angesagt. Da habe ich mal 3 Beispiele rausgefischt. Die erste hat die Überschrift Im Falschmachen war er der König. Er wollte Gemälde stehlen, gab dabei aber ein ziemlich trauriges Bild ab. Es fing damit an, dass der Mann aus Michigan durchs Dachfenster an einem Seil in einer Galerie einbrach. Aber nicht daran dachte, die Überwachungskameras auszuschalten. Sich zu maskieren hatte der diebische Depp natürlich auch vergessen. Am Ende rief er auch noch selbst die Polizei, weil er es nicht schaffte, mit seiner Beute am Seil wieder hochzukraxeln. Der Galerist meinte später, wenn es Profidiebe gibt, dann war das wirklich ein Lehrling.
Werbung. Die aktuelle Krimi ist das Magazin für echte Krimi-Fans, die Interesse an True-Crime-Stories haben und beim Lesen heimlich selbst zu Ermittlern werden. Dabei werden in jeder Ausgabe prominente Kriminalfälle wieder aufgerollt. Was waren die Motive des Täters? Was Habgier, Rache oder Eifersucht? Fesselnde menschliche Schicksale und seelische Abgründe werden hier spannend aufbereitet. Und Fragen behandelt, wie zum Beispiel, was macht einen Menschen zum Mörder oder auch zum Opfer? Die aktuelle Krimi liefert alle 2 Monate beste Krimi-Unterhaltung und Spannung pur. Neben den realen Fällen werden Leserinnen und Leser mit Rätseln und Ratekrimis auch selbst involviert und erfahren mehr über die Welt der Polizeiarbeit oder über Helden aus der Kriminalgeschichte. Die aktuelle Krimi. Alle 2 Monate neu am Kiosk. Oder jetzt 2 Ausgaben zum Vorteilspreis sichern.
So, die nächste hat den Titel Sie zeigten der Polizei den Vogel. Überfall, Überfall, krähte der Papagei Paquita, als Polizisten im Juli 2005 in El Salvador ein Auto anhielten. Den Beamten kam das seltsam vor und sie nahmen die zwielichtigen Kerle im PKW genau unter die Lupe. Und wie sich bald herausstellte, waren Überfall, Überfall genau die Worte des Einbruchsopfers, als die Gauner deren Haus stürmten und alles mitnahmen, inklusive des verräterischen Krummschnabels. Hätten die Einbrecher mal lieber den dort gelassen, wo er war. So hat der bunte Vogel ihnen den großen Coup vermasselt und allerhand Jahre hinter schwedischen Gardinen eingebrockt. Und zu dummer Letzt haben wir dann nochmal, die Beamten rochen den Braten. Stundenlang kontrollierten 2 Autobahnpolizisten die Fahrzeuge in der Nähe von Osnabrück. Die beiden hatten schon einen ordentlichen Kohldampf, als ihnen plötzlich ein merkwürdiger Geruch in die Nase strömte. In einem Auto lag eine Tüte mit verzehrfertigen Grillhähnchen. Doch irgendwas stimmte nicht. Das gerupfte Federvieh roch nämlich nach Cannabis statt nach Gewürzen. Nach einer kurzen Suche fanden die Beamten zwischen den knusprigen Vögeln dann auch das Rauschgift. Und erhaschten die Kiffer. Ja, geradezu verboten dämlich, oder? Im Vergleich dazu sind Disneys Panzerknacker ja echte Superhirne, oder? Kein Witz dagegen ist es, dass wir jetzt langsam zum Ende kommen müssen. Beim nächsten Mal werden Ihnen die Haare zu Berge stehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das verspreche ich Ihnen. Denn ein berühmt-berüchtigter Serienmörder aus den USA gibt sich dann ein blutiges Stelldichein. Also Vorsicht! Verschließen Sie besser alle Fenster und verriegeln Sie jede Tür. Denn die Höllenbotschaft lautet: Danny Rowling, der Schlitzer von Gainesville, geht um.
Alle zwei Wochen erscheint eine neue Podcast-Folge. Also gleich abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Alle zwei Monate gibt es eine neue Ausgabe von Die aktuelle Krimi am Zeitschriftenkiosk. Die bisherigen Magazine finden sich im Shop der Funke Zeitschriften, zu erreichen über den Link in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Oder besser, bis zum nächsten Fall.
Das war's dann für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Verbrechen und andere Kleinigkeiten. Passen Sie bitte auf sich auf.